Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 1, Humans Against Cyber, Episode Nummer 10. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Ja, wow. Da sind wir wieder. Endlich. 2 Wochen sind um, ne? Schnell vergangen.
Ja, und es ist hier kalt.
Hier auch.
Ich will wieder zurück in Urlaub.
Es ist verrückt, oder? Also von absolutem Todesschwitzen zu frieren. Also hier ist Herbst in Hamburg. Hier ist richtig kalt.
Ein Freund von mir, der hat eine Hütte in Österreich. Hat mir letzte Woche noch Fotos geschickt, wie er bei strahlendem Sonnenschein mit einem Mountainbike durch die Wälder fährt. Und gestern schickt er mir ein Bild von 20 cm Neuschnee.
Nee, ja. Schnee.
Schnee, also wirklich Schnee. Und für München haben sie auch dieses Wochenende, fällt die Schneefallgrenze irgendwie auf 800 Meter. Und München ist ja so ungefähr auf 800.
Gott.
Ging das jetzt schon irgendwie ratzfatz? Und jetzt sind wir aktuell bei, darf das Wort nicht verwenden, irgendwas mit F, 9 Grad.
Oh mein Gott, okay.
Also ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich heute noch Holz hole und ein bisschen den Kamin anmache. 13. September.
Holz holen, geil. Nee, also wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen
Action. Genau, das hat uns der Söder noch nicht verboten, dass wir hier mit Holz heizen dürfen.
Nee.
Ist jetzt politisch wieder.
Oh Gott, der Söder lässt sich ja gerade einen Bart wachsen oder hat schon einen für die Maskulinität.
Ja, habe ich gehört, das soll helfen. Deswegen, mir wächst sowas nicht, von daher bleibe ich unmaskulin.
Oh mein Gott. Ja Mensch, du, ich wollte heute mit dir über ein Thema sprechen, drauf gekommen bin ich tatsächlich durch reichlich werdende Eltern in meinem Umfeld, die alle stolz ihre neuesten Generationen von Babyphones und Kameras und hast du nicht gesehen vorstellen. Also weitere IoT-Geräte in den Haushalten unserer Freunde. Und darüber wollte ich gerne mit dir reden, weil das so viel mit dem Job zu tun hat, aber auch privat. Und dachte mir, lass uns doch mal so ein paar aktuelle Fälle raussuchen, die sich so ereignet haben an Attacken auf IoT-Geräte zu Hause, die ihr vielleicht auch alle im Einsatz habt. Und das ist sehr erstaunlich, was da alles so passiert. Also genau, soll ich mal anfangen, Nermin, und dir mal eine Sache hier mit dir teilen, die ich hier gefunden habe.
Ja, aber bevor wir tatsächlich, also ich finde das Thema, ich glaube, es gibt kein technisches Thema, das so am besten diese Brücke schlagen kann oder beziehungsweise diese Brücke darstellt zwischen dem Privaten und dem Beruflichen. Klar, Homeoffice ist eine Geschichte, Pandemie eine Geschichte, aber gerade mit diesen Zeitpunkten gab es auch sehr viel von diesen IoT-Geräten. Aber vielleicht einfach um grundsätzlich, bevor wir damit weitermachen, IoT, wollen wir kurz IoT erklären?
Stimmt, ja, erklärst du das?
Wir sind ja so ein Nerd, wir schmeißen da mit Worten um uns rum.
Ja.
Genau, also als IoT ganz simplifiziert dargestellt, steht eigentlich für Internet of Things. Das heißt, eigentlich alles, jedes Gerät, das halt irgendwie vernetzt werden kann, was sich mit irgendwas verbindet. Wir kennen das ja von irgendwie Bluetooth-Verbindungen, aber manche haben tatsächlich ja irgendwie sich selber einbindet, irgendwie in WLAN. All diese Geräte, die quasi von sich aus kommunizieren können, mit dem Gerät man auch von außen kommuniziert, ohne dass vielleicht zwangsläufig ein Kabel dranhängt. Mhm. Das ist das, was man weitläufig so eben als IoT-Geräte bezeichnet. Nicht so ganz zu verwechseln mit OT-Geräten, vielleicht mag der andere das auch schon mal gehört haben, ist so ähnlich, nur OT ist dann tatsächlich sowas wie ein Roboter in einem Werk, der gerade irgendwas zusammenbaut. Ist halt auch quasi ein computergesteuertes Gerät, was irgendwie auch vernetzt ist, aber eher mehr so physikalische Sachen macht. Und IoT, und da kommen wir noch im Verlauf des Podcasts ja noch dazu, ist viel mehr, und bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele von unseren Hörern irgendein IoT-Gerät gerade auch nutzen, vielleicht um uns hier zuzuhören. Und sonst irgendwie. Auf jeden Fall hat jeder sowas mit Sicherheit irgendwo zu Hause.
Ja, in der Tat. Und eins, was vor allem Eltern haben und sehr schätzen, gerade auch in den modernen Varianten, ist ja das gute alte Babyphone. Ne? Und das fand ich so krass. Ich habe mal recherchiert, was für Angriffe darauf eigentlich so laufen, auf so ein Babyphone. Und es war erschreckend, dass also wirklich reichlich Hacks, ne, gemeldet wurden. Und dann 23, ich teile das mal mit euch, ist zum Beispiel ein Vorfall gewesen, da haben Hacker über Babyphones richtig Kontakt mit den Kindern aufgenommen, indem sie Schwachstellen in den Geräten genutzt haben. Wie kann das denn sein?
Du meinst jetzt, wie kann es ethisch sein? Sollte gar
nicht. Also technisch, ethisch, also sollte, ja. Wie kann das passieren? Ich habe hier mein Babyphone und dann redet irgendein fremder Mensch zu meinem Kind. Wie also, gruselig.
Grundsätzlich, bevor jetzt jeder irgendwie zum Elektronikfachmarkt seines Vertrauens läuft und das Gerät ihm dort um die Ohren schmeißt, weil er es nicht mehr haben will. Nicht zwangsläufig jedes Babyphone ist tatsächlich davon irgendwie betroffen. Und wie gesagt, klassische Babyphone, würde ich jetzt mal fast behaupten, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr oder sind wahrscheinlich sehr schwer zu bekommen. Aber grundsätzlich kommt es ja von dem Bedarf her, man möchte. Und ich glaube, es ist gerade bei Neugeborenen und bei Erstgeborenen, ist man ja als Elternteil, wo ohne dass man diese Erfahrung hat, ja immer ein bisschen übervorsichtiger. Und deswegen möchte man auch immer oft informiert sein. Ich bin ja auch so aus dieser Generation. Mir war es auch wichtig. Für mich gab es so diese Grenze, wo es tatsächlich auch Matten gibt, die du quasi zusätzlich zum Babyfon quasi in das Bett vom Baby legst, um die Atmung und Herzfrequenz.
Ja, die haben schon viele Leben gerettet.
Ja, und die haben aber auch viele Herzinfarkte verursacht bei Eltern. Ah. Und auf einmal diese Matte aussetzt, weil das Baby sich mal dachte, sich irgendwie zur Seite zu drehen oder mal halt irgendwie anders zu liegen und die Matte dann einfach meldet, dass der Herzschlag nicht feststellbar ist. Und also so richtig gut funktioniert das halt irgendwie auch nicht. Es wird alles so für und wieder. Das war so das Level an Spookiness dann für mich, wo ich sage, okay, ich brauche das nicht jedes Mal, dass mir mein Herz stehen bleibt und ich irgendwie ins Zimmer stürme und das Kind gerade schön am Einschlafen war und ich es dann wecke, weil ich dachte, ja, wie auch immer, blöde Szenarien. Aber wie es halt sein könnte, eben dadurch, dass man immer den Bedarf hat, dass okay, früher haben ja diese Babyfons immer so eine klare Reichweite gehabt. Irgendwie so, in so einer normalen Wohnung hat das meistens recht gut funktioniert, 4-5 Meter im Freien, manchmal irgendwie bis 10 Meter. Aber man konnte halt nicht mal schnell zum Nachbarn gehen und vielleicht dort mal irgendwie einen Kaffee mittrinken, weil da hat es dann irgendwie nicht funktioniert oder ich musste mich irgendwie ans Terrassenfenster stellen oder ein Babyfon irgendwie so halb draußen haben, damit es noch irgendwie eine Hörreichweite hat. Und dann hat man sich gesagt, ja, ich könnte ja sowas ja auch ins klassische WLAN irgendwie mit einbinden. Oder irgendwie internetfähiger machen. Da kann ich, egal wo ich bin, kriege ich diese Benachrichtigung, dass mein Kind wach geworden ist. Und dadurch, durch diese Öffnung irgendwie vernetzt zu sein und dass ich quasi das von überall haben kann, öffne ich das halt dummerweise halt oft auch für andere und nicht zwangsläufig für mich, wenn dieses Gerät nicht gerade, und das sind die seltensten Geräte, mit dem Aspekt der Sicherheit angebaut ist.
Ja, und also das kann man ja auch noch mal ein bisschen weiterspinnen, ne? Also ich meine, jetzt bin ich beim Nachbarn, jetzt nehmen wir wieder halt noch so Deepfakes und diese Voice-Geschichte, ne, wo man Stimmen ja auch leicht jetzt imitieren kann. Dann spricht über das Babyphone sozusagen ja auch bei älteren Kindern, ne? Das ist ja, muss ja gar nicht nur ein kleiner sein, dann die vertraute Stimme und sagt, du sollst irgendwas tun. Mach mal irgendwas auf und dann ist das halt gar nicht so ungefährlich. Also ich finde, es ist wichtig, dass man sich zumindest bewusst ist, dass es diese Gefahr geben kann, wenn du ein Gerät verwendest, was mit dem Internet verbunden ist und nicht mit einer lokalen Verbindung, ne, ja, läuft. Also klar habe ich da nicht den Komfort, aber zumindest sollte man einmal das abwägen für sich, ne?
Und wie gesagt, diese Geräte kommen ja mit einer großen Varianz an Funktionalitäten. Diese Audioübertragung ist ja quasi das Klassische, was ja jeder kennt. Oft war es am Anfang ja irgendwie so unidirektional, das heißt, du hast das Kind schreien hören. Irgendwann hatte man sich gedacht, komm, bevor ich in das Zimmer gehe, kann ich vielleicht auch in das Zimmer reinsprechen und das Kind versuchen zu beruhigen. Was aus eigener Erfahrung definitiv nicht passiert. Liebe Eltern, nutzt diese Funktionalität nicht, weil eure Stimme kommt auf der anderen Seite so verzerrt heraus, dass das Kind nur eine Phobie kriegt. Wenn da so eine mehr mechanische Stimme aus dem Off auf einmal irgendwo kommt. Genau, das ist das, was halt die Angreifer genutzt haben. Aber es geht ja auch noch weiter. Oft ist es ja so, dass es vielleicht auch dieses Zimmer dann in dem Babyfon auch eine Kamera dran ist, beziehungsweise zu dem Geräusch auch vielleicht eine visuelle Bestätigung hat, dass dann irgendwie alles gut ist. Und das finde ich dann quasi ein Stück weit das mehr Spookien, wenn irgendjemand mein Kind beobachten könnte beim Schlafen, dass nicht ich zwangsläufig bin. Also das ist dann so das Craziness-Level, wo es dann hingeht.
Ja, und das ist ja eigentlich der nächste Punkt, wo man auch darauf achten muss, dass wenn man sowas schon benutzt und sagt, ich gehe das Risiko, also ne, das ist wie gesagt diese Abwägung, ich will es von der Ferne anschauen, dass du dann auch das aber auch ausschaltest, wenn du es nicht brauchst, ne? Weil sonst läuft es ja weiter. Und dann ist es vielleicht nicht nur das Beobachten im Schlafen, sondern darüber hinaus, ne?
Ja, und man kann das jetzt natürlich irgendwie weiterspinnen. Dadurch jetzt nicht nur Sex dem Kind, sondern du kannst auch ein bisschen auch Familienrituale sehen. Du kannst grundsätzlich aber auch die sehen, ob irgendjemand zu Hause ist oder nicht. Gerade nachts, wenn das Kind da nicht schläft, ist die sehr Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern wahrscheinlich auch nicht da sind, Urlaube oder sonst irgendwas. Das heißt, dann kriege ich auch so ein bisschen mehr Informationen eben, wie was denn im Haushalt gerade halt irgendwie los ist. Wenn ich jetzt potenziell, wie gesagt, das nehmen wir hier auf, nur zu Aufklärungszwecken, es soll jetzt keine Anleitung sein, aber wie gesagt, können ja Leute auch nutzen, um einfach auszuspielen, ist jemand da oder nicht da.
Ja, aber ich fand es so krass, auf so eine Idee kommst du ja eigentlich nicht, ne? Also das ist ja, das ist das Babyphone, du hast die Werbung und Mensch, alles super sicher. Und ich finde, zur Aufklärung gehört halt auch dazu, ja, das ist super, dass du das machst, aber dann musst du auch auf dein WLAN-Netzwerk achten, dass das sicher ist, dass du dort starke Passwörter verwendest, die nicht so leicht zu hacken sind. Mach das Ding aus, wenn du es nicht gebrauchst. Und bist du sicher, dass du nicht nur eine lokale Verbindung haben willst? Das sind zumindest Fragen oder Dinge, die ich mit beachten sollte, ne? Wenn ich das verwende, meiner Meinung nach.
Ja, wir hatten das, glaube ich, in den ersten Folgen war das einfach so die sinnmäßige Nutzung davon. Und einfach und das ist das, was wir ja so ein bisschen als Vision und als Mission ja haben, so ein bisschen eben aufklären, dass man auch was machen kann und auch was machen sollte, wenn ich es einfach bewusst für einen bestimmten Zweck halt dann einsetze.
Genau.
Und wie gesagt, den Rest müssen wir ja abgesehen davon ja sowieso tun. Wie gesagt, die Absicherung von seinem eigenen WLAN sollte nicht mehr erklärungsbedürftig sein, warum man das halt irgendwie machen könnte. Gerade bei diesem Thema IoT, wir haben ja im Vorfeld der Sitzung so ein bisschen gewitzelt über seine Situation da mit dem Kühlschrank, die ich vielleicht auch ganz gerne mal einfach teilen wollen würde.
Ja.
Eigentlich kam diese ganze aus einem Beratungsgespräch mit einem Kunden, wo tatsächlich auch über diese ganzen Smart Devices auch im Unternehmensumfeld mal gesprochen wurde. Und dieses Gespräch ist jetzt in modernen Zeit gemessen ewig her, also kalendarisch so um die 5 Jahre, wo man darüber gewitzelt hat, was ist, wenn sich hier tatsächlich irgendeiner von diesen Geräten sich von Angreifern irgendwie kapern lässt und für irgendeinen Missbrauch benutzt. Und damals haben wir einfach gesagt, okay, ich finde, das Gespräch würde ich gerne einfach mal hören wollen, wie jemand aus einem normalen Haushalt der Staatsanwaltschaft erklärt, warum sich sein Kühlschrank in einem Angriff gegen, damals haben wir gesprochen über die Deutsche Bahn, an einem Angriff an die Deutsche Bahn beteiligt hat. Wie will man als Normalsterblicher, nicht IT-Security, tief affiner versuchen, da irgendwie eine Belegführung zu machen, dass das nicht ich war, sondern mein Kühlschrank, der gehackt wurde.
Ja, das ist geil.
Wenn ich das normal im Strafvollzugsbeamten an der Tür erklären würde, würde er mich wahrscheinlich erstmal in einem geschlossenen Vollzug stecken wollen, bevor er da irgendwie reingeht. Aber das, aktuell ist es so lustig, wie das irgendwie auch klingen mag, ist halt durchaus realistisch und halt durchaus auch schon passiert.
Man passiert,
hat mal,
ne?
Hat mal vielleicht von diesen Botnetzen gehört. Und das ist eben ja genau das, dass einfach Geräte, die einfach eine Schwachstelle haben, die alle diese Schwachstelle haben, einfach dann genutzt werden, um sie zusammenzuschließen, um für eine größere Aktion zu nutzen, eben wie vielleicht andere Dienste irgendwie auszuhebeln. Es gibt dieses Mirai-Botnet, das ist eigentlich, glaube ich, das bekannteste, das man mal durchgegangen ist, weil das halt wirklich so, es ist bekannt geworden, weil es halt einfach so Dienste, die jeder von uns nutzt, wie Spotify und Netflix, tatsächlich dann mal ausgekegelt hat, weil all diese Geräte sich dann vereinigt haben, um Dienste eben wie Spotify und Netflix halt nicht mehr nutzbar zu machen.
Ja. Ja, also das ist die Möglichkeiten, so schön das ist und so komfortabel, das hatten wir ja auch schon oft. Das Gespräch, die sich uns bieten, die sind super und ich finde die auch weiterhin gut, zeigen aber, dass sie auch immer die andere Seite wissen müssen und das einfach kontinuierliche Bildung bedeutet. Ne? Du musst immer aufpassen und mit lernen, da ist was richtig cool, das erleichtert mein Leben, aber was heißt das auf der anderen Seite? Was bedeutet das für die Sicherheit, ne? Für unsere Sicherheit? Und das ist eigentlich schade, dass das nicht ganz normaler Bestandteil ist, ne? Auch gerade wenn du diese Dinge nutzt, dass du nicht einfach ganz normal darauf hingewiesen wirst, schau, beachte A, B, C, D, E, dann ist das Ganze sicher. Wenn du nicht sicher bist, dann geb, da könntest du eigentlich als jeder Laden, ich glaube, das würden die Leute super gerne nutzen, selbst wenn man sich das bezahlen lässt. Dann sag ich, mach nochmal einmal den Check für die Einrichtung, dass das alles tippitoppi ist. Ne?
Ich weiß nicht, also ich finde es tatsächlich schade, dass halt sowas, was für den Komfort eines Menschen nutzbar ist, dann versucht auch gleichzeitig auszunutzen. Aber ich glaube, rein dass du aus dieser Anbietersicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wahrscheinlich so aus Vertriebssicht sexy ist, jemanden, der sich so ein Smart-Home-Gerät geht, über Risiken aufzuteilen, weil jemand, so ein normal nicht IT-aufgeklärter Mensch, dann sagen würde, oh, das klingt für mich viel mehr nach Risiko, als dass ich das irgendwie, als ich den Vorteil davon haben kann, ich kaufe das lieber nicht, das klingt für mich eher abschreckend. Und ich glaube, es ist so ein Grund, warum man diese Risiken, die mit diesen Geräten verbunden sind, nicht so plakativ macht.
Ja, hast recht.
Und dann lieber, keine Ahnung, irgendwas so diese Alexas, die Siris, die Googles dieser Welt, die es auch so als Sprachassistenten gibt, macht vieles schöner. Also es ist angenehmer, bequemer durchaus. Sagen, okay, Licht an, Licht aus, Musik an, ohne dass ich jetzt irgendwie groß suchen muss. Dass es halt für was anderes auch verwendbar ist, das ist halt doof.
Das ist nebenbei, da habe ich auch was Cooles gefunden. Oder was heißt was Cooles? Recht aktuelles. Da wurden auch in 23 hatte Amazon Echo, was wir ja auch eigentlich alle haben und benutzen, hatte Schwachstellen drin, wo es Angreifern möglich war, Sprachbefehle aus der Ferne zu manipulieren und auf persönliche Informationen zuzugreifen. Das ist ja auch immer mein Albtraum, immer wieder. Also und auch dieses Gefühl, das ist tatsächlich in mir verankert, gerade bei Amazon oder auch Google. Wenn du da wirklich den Ding erlaubst, mit alles mitzuhören und diese Mikrofone nicht deaktivierst, das macht mich bis heute kirre, der Gedanke. Deswegen benutze ich das auch nicht gerne. Aber das ist schon, die Dinger sind mir immer ein Dorn im Auge, Nermin. Also, was sagst
ja,
du dazu?
Nicht so Unrecht. Klar, seitdem es diese Sprachassistenten gibt, so seitdem kursiert ja immer diese Angst. Ich werde ja dauernd abgehört. Und das haben die ja sogar die Hersteller mit aufgenommen. So, wenn du so ein Gerät fragst, hörst du mich dauernd ab, reagieren die ja mittlerweile auch mit so einem kleinen Witz. Was jetzt vielleicht nicht zwangsläufig zur Sicherheit nochmal irgendwie beiträgt. Aber rein technisch ist es so, damit einer dieser Sprachassistenten, und es ist übrigens egal, von welchem Anbieter, tatsächlich darauf hören kann, er muss quasi immer, und man sagt, es ist im Millisekundenbereich, immer im Millisekundenbereich hören. Also er nimmt kurz was auf, schaut, ob er seinen Namen hört, wenn nicht, löscht er es. Man hat jetzt meine Finger so nicht gesehen, weil wir hier nur eine Audioaufnahme haben, aber ist es tatsächlich gelöscht oder nicht? Wir müssen halt einfach den Anbietern halt einfach glauben. Ja. Andersrum kann man dann auch wieder sagen, okay, wenn er es nicht löscht, kann er natürlich aus diesen Millisekunden einen Schnipsel, könnte er im Grunde genommen auch ein Gespräch wieder zusammenbauen, das dort irgendwie geführt. Und wie gesagt, das ist bei allen Anbietern, egal ob jetzt irgendwie Google, Amazon oder Apple, ist die Funktionsweise die gleiche. Und eben um als Vorkehrung, weil du es einfach gesagt hast, wenn ich sowas nicht nutze, wenn ich sowas am Telefon wie im iPhone nicht nutze, kann ich es deaktivieren. Und alle anderen Geräte, wo ich sagen kann, ich nutze das nicht, gibt es oft so, tatsächlich an den Geräten vielleicht sogar physikalische Schalter, die ich einfach umlegen kann. Das heißt, es ist nichts, was zwangsläufig wieder jemand aus Versehen umstecken kann oder sonst irgendwie oder beim nächsten Update irgendwie wieder eingeschaltet ist. Das so für die gängigsten Geräte, wenn man sich sowas kauft, könnte man drauf gucken. Ist jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, auch so ein Hardware-Schalter lässt sich auch manipulieren. Aber es ist, wenn man physikalisch irgendwas abgedreht hat, fühlt man sich da ein Stück sicherer und das ist so als Maßnahme, wenn ich diese Sprachassistenten nicht nutze, abschalten oder zumindest, wenn ich nicht da bin oder wie auch immer. Wie praktikabel und wie bequem das wieder ist, das dauert immer an- und abzuschalten, das ist wieder das andere, aber das ist der Preis, den man dafür zahlt.
Und ich finde, man muss auch regelmäßig einfach prüfen. Man kann ja immer gucken bei Amazon in dieser Liste, welche Konten verknüpft sind, ne? Und welche Berechtigungen die haben. Also welche Geräte sind angemeldet und so weiter mit deinem Daten. Das ist zum Beispiel so ein Check, den mache ich ehrlicherweise bei noch mehr Plattformen richtig oft. Einfach immer, um zu gucken, bin wirklich nur ich noch drin, ja, ne? Also und nicht jemand anders. Da nebenbei auch nochmal ein Tipp für euch, wenn ihr wollt und nochmal wissen wollt, ob eure E-Mail-Adresse vielleicht kompromittiert ist. Unser Sean Shield, Nermin hat auf unserer Webseite einen kleinen Advice versteckt. Da könnt ihr mal checken beim Hasso-Plattner-Institut, ob eure E-Mail-Adresse kompromittiert ist. Weil das war nebenbei auch der Hintergrund von einem der Babyphone-Vorfälle. Ne? Also da war auch die E-Mail-Adresse der Mama kompromittiert. Das hat sie dann herausgefunden und das war dann der Hintergrund, warum das alles funktioniert hatte, ne? Weil jemand anders mit eingeloggt war.
Ja. Genau, ist eine wichtige Awareness-Maßnahme. Wie gesagt, da kann man das auf jeden Fall mal überprüfen, ob, wie gesagt, man muss ja nicht selber irgendwie gehackt worden sein, kann ja durchaus sein, dass halt nur die Anmeldedaten, die bei irgendeinem Anbieter lagen, dass die vielleicht in so einer Datenbank gelandet sind und damit kann man das checken. Wichtig ist bei sowas, bei diesen Checks, es gibt auch unseriöse Checks. Natürlich ist unserer seriös. Von daher ganz, ganz klar gesagt, sollte euch immer irgend so ein Check kommen, der euch nach einer Kreditkartennummer fragt, um zu schauen, ob eure Kreditkartennummer gecheckt ist. Die würde ich tatsächlich dann nicht verwenden. Weil oft ist es dann so, dass man diese Kreditkartencheck-Nummer wahrscheinlich dann auch nur nutzt, um Kreditkartennummern zu sammeln, valide. Von daher, das fällt dann in diese unseriöse Kategorie. Aber es gibt ein paar Anbieter, die einfach, wie gesagt, nicht die behalten, sondern einfach nur für den Zeitpunkt der Abfrage einfach gucken, ob diese Datenbank in irgendwelchen dieser bekannten Data Breaches, wie man sie ja schon nennt, in diesen Datenverlust-Datenbanken, Jetzt am Flughafen hier.
Ja, also jetzt fliegt hier gerade so ein Hubschrauber, ja, genau, übers Haus und weiß, tut mir leid. Nein. Das kann ich auch nicht ausblenden, aber ist jetzt Gott sei Dank weg.
Ja, alles gut, Sicherheit geht vor. Das ist ein wichtiger Hubschrauber. Genau, aber wie gesagt, das ist irgendwas dummerweise halt einfach mittlerweile so gesellschaftlich geworden, dass alles, was irgendwie gut ist, irgendjemand für irgendwas Schlechtes.
Ja, leider.
Das ist so die traurige Sicherheit.
Ich habe noch einen, Nermin, Smart Locks. Das benutzen auch richtig viele meiner Freunde. Ja. Wir haben das auch. Also das ist ja das nächste große Ding. Hier ist wieder ein Fall, auch aus August 23. Da ist es Angreifern möglich gewesen, unautorisierte Zugangscodes zu erstellen, um Häuser zu betreten. Ja. Und das ist ja auch, ich finde das ja auch so mega praktisch und gleichzeitig wieder so spooky. Ne? Wir haben das ja auch diskutiert in der Familie. Du hast auf der einen Seite den Vorteil, du brauchst nicht mehr 1000 Schlüssel. Du kannst Leuten, denen du Zugang gewähren möchtest, Zugang geben über deine App. Ja, sagen hier, du kannst reinkommen, du kannst auch Berechtigungen vergeben und all das. Aber ab dem Moment, wo du das halt einführst, wird ja auch wieder klar, wieder mal, das Ganze musst du verdammt sicher und vielleicht nicht unbedingt cloud-basiert und so weiter einrichten, weil wenn ich das jemandem zuweisen kann, dann kann das jemand anders ja auch. Also wenn er sich da reingehackt hat und schwuppdiwupp ist vielleicht dann die physische Variante, deine Tür zu schließen und Schlüssel zu haben, weil es ist schon mal schwieriger, ob ich irgendwo einen Schlüssel finde, das zu erkennen, wo das ist. Aber wenn das jemand so, oder den mir gezielt zu entwenden, aber wenn jemand sagt, ich beobachte das mal, die haben da so ein Smart Lock, dann ist das ja auch ein schönes Einfallstor, ne, um bei dir zu Hause reinzukommen.
Ja, das ist so, wir haben ja, glaube ich, in den ersten Folgen, wo wir über so diese Verletzbarkeit des eigenen Eigentums und Hauses ja mal irgendwie gesprochen haben und in der nächsten Folge war so dieses Analog 2.0, wie viel möchte man tatsächlich Digitales haben oder nicht, Smart Locks, sprich quasi ein elektronisches Schloss für die Tür, wie alle Assistenten, super praktisch. Gerade wenn du heranwachsende Kinder oder sowas hast und du ihnen nicht zwangsläufig einen Türschlüssel einfach mitgeben willst, weil sie es vielleicht vergessen könnten, weil sie es irgendwo verlieren könnten und du nicht dauernd das Schloss austauschen willst, ist sowas eigentlich immer ganz gut. Auch da gibt es eine unheimlich große Varianz an was können diese Schlösser. Was ich bevorzugen würde, ist alles irgendwie so in Richtung Biometrie. Also irgendwie jetzt auch keine PINs und Codes oder sonst irgendwas. Diese Tasten nutzen sich dann mit der Zeit einfach ab. Man kann dann irgendwie zumindest sehen, welche vier Zahlen das immer die sind, die oft benutzt werden. Bei Biometrie wie Fingerabdruck, das ist etwas, wo ich sagen will, das, den hat man üblicherweise halt immer dabei. Sollte ja, auch funktionieren. Stimmt. Ist sehr wetteranfällig, also wenn man tatsächlich dann im strömenden Regen vor der Haustür steht und der Fingerabdruck nicht erkannt wird, weil einfach alles nass ist und man immer nur nässer wird und dann verflucht man dieses Schloss irgendwann mal. Aber,
dann habe ich doch meinen Schlüssel dabei noch zusätzlich.
Genau, es gibt ja welche, die tatsächlich ja sowas ja nicht mehr kann, wo du das komplette Schloss ja tauscht und du hast ja dann keinen Schlüssel mehr. Das heißt, du verlässt dich ja vollkommen, dass dieses elektronische Ding halt dann funktioniert. Ja. Und dann ist es halt so, je nachdem, wie man bequem was haben will, dass man das tatsächlich irgendwie von der Ferne auch öffnen könnte. Das heißt, du wirst irgendwie kurz angerufen oder du möchtest irgendwie einen Freund oder Bekannten reinlassen bei dir und du bist noch nicht da, du vertraust dem, du kannst quasi von der Ferne kurz die Tür aufmachen. Übrigens auch in meinem Bekanntenkreis habe ich ja jemanden, der alles Digitale so ein bisschen eher sehr skeptisch immer sieht, aber bei einer Freundin tatsächlich es bis jetzt immer genossen hat, einfach reinzukommen, einfach weil von der Ferne hier die Tür schon mal dann aufgemacht wurde. Aber ja, wie gesagt, das von der Ferne, wer sagt dir, dass das nur du sein kannst, das von der Ferne aufmacht. Und dann kommt es wieder tatsächlich mit diesen Accounts, um seine Passwörter zu lösen. Oft ist es so, dass das ja mit irgendwelchen E-Mail-Adressen ja verbunden ist. Oft ist es ja dummerweise dann auch so, dass die Leute die gleichen Passwörter für verschiedene Dienste nutzen. Das heißt, auch wenn dieser Dienstleister nicht jetzt direkt betroffen ist, aber vielleicht habe ich ja das gleiche Passwort auch dort benutzt. Das heißt, die Leute, die diese Passwörter abgreifen, werden es versuchen. Mhm. Und die Trefferquoten sind leider Gottes ja immer relativ hoch. Weil man will sich ja auch nicht alle Passwörter merken. Und ich will es ja nicht immer komplex haben. Wie soll ich mir das denn überhaupt merken? Aufschreiben soll ich es mir ja auch nicht. Und
Passwortmanager.
Ja, aber den habe ich halt an der Tür halt dann auch nicht. Nee. Ja, aber ja, das ist ja der Passwortmanager ist eins der Möglichkeiten. Aber auch da, Leute wollen es bequem haben, suchen sich irgendwie einen Passwortmanager, der irgendwie synchronisiert wird über alle Geräte. Ich verliere vielleicht ein Gerät. Auch da habe ich wieder ein Konto dahinter. Das heißt, dann habe ich ein Konto als Schlüssel zu allen Konten.
Auch wieder gefährlich. Ja, ja.
Als Advokat, ich will da nicht
wieder. Kreis, ja.
Genau, das ist der Punkt. Also irgendwo mit Sinn und Verstand und nicht mehr Funktionalitäten, als ich wirklich zwangsläufig brauche, um den einen Sinn irgendwie abzudecken. Das sollte da drin sein und sich nicht irgendwie von Features ranleiten lassen. Ah, cool, dann kann ich das ja jetzt jederzeit und überall.
Weißt du, was ich gerade mag? Du hast gerade mit Sinn und Verstand, ne? Gestern saß ich neben einem sehr lieben Menschen, der kommt aus Schweden, bei einer privaten Veranstaltung. Und der ist von Schweden nach Deutschland gekommen, auch im beruflichen Kontext. Das war sehr erfrischend, ihm zuzuhören, wie er meinte, das ist ja der Wahnsinn, was ich hier alles machen muss, bevor ich mal anfangen kann zu arbeiten. Also, wie meinst du das? Nur hier alles Sicherheitsschulungen, noch eine Schulung, noch was, noch was, noch was, noch was. Und worauf ich achten muss und alles super kompliziert. Und weißt du was? Also bei uns in Schweden, da gibt es sowas nicht. Da benutzen wir unseren Verstand. Und da können wir einfach arbeiten, weil wir unseren Verstand benutzen. Und da geht das alles viel schneller. Und dann meinte ich, ja gut, aber warte mal. Kriegt ihr denn da die Bildung? Ja, bei uns ist das in der Schule schon Thema. Also die Kinder lernen solche Themen schon. Und meinte ich, siehste, da ist der Unterschied. Das ist der Zugang oder auch die Thematisierung dieser Sachen, die ist vielleicht bei euch schon viel selbstverständlicher als bei uns. Weil, also ich kann mich nicht erinnern, dass Kinder erzählen, wenn sie von der Schule kommen, dass die da schon was drüber gelernt haben. Oder auch hier jetzt, ne, all das, was wir besprechen, warum hat denn das Relevanz auch für Unternehmen? Weil die Mitarbeiter zu Hause arbeiten. Wenn ich das zu Hause nicht weiß, wie ich das richtig alles konfigurieren muss, worauf ich achten muss, hast du ja automatisch auch eine Gefahr für die Arbeit, ne? Also nehmen wir jetzt einfach das Beispiel Smartlock. Jemand kommt rein, das sind auch meine dienstlichen Sachen. Jemand ist dienstlich interessiert an den Dingen, ja? Und ich habe das zu Hause so eingestellt. Dann war das für den Angreifer vielleicht ganz einfach, weil ich das dort verpasst habe, ne? Oder wie mit den Babyphones, ja? Also ich höre da irgendwas zu, ich habe das gehackt und höre Arbeitsgespräche zu oder was auch immer, ne? Das heißt, du hast immer diese Querverbindung, Arbeit und Dings. Und das fand ich so geil, wie der meinte, wir benutzen unseren Verstand. Da gibt's das nicht. Aber die haben die Bildung wohl auch oder viel mehr als wir, ne?
Genau, das ist ja eigentlich so die Grundidee, warum es so ein Format wie Cyberwellness ja überhaupt gehen soll. Wir haben ja schon von Anfang an darüber gesprochen, es ist ein kulturelles Thema. Und kulturelle Entwicklungen, die kannst du nicht kaufen, die kannst du nicht irgendwie etablieren, die musst du aufbauen und die musst du leben über die Zeit. Und die machen das halt dort. Und ich habe schon immer gesagt, mein Beispiel ist, solange wir auf gleiche Flaschen draufschreiben müssen, bitte nicht trinken, solange ist uns nicht zu helfen. Irgendwann muss es selbstverständlich sein, dass ich das halt nicht trinke. Und solange ich immer Leute wieder darauf hinweisen muss und ich Schulungsmaßnahmen, Awareness-Maßnahmen treffen muss, um Bleiche nicht zu trinken, solange etabliert sich das nicht, weil ich einfach immer noch nicht risikoaffin bin und ich einfach nicht verstehe, dass Bleiche einfach mir nicht gut tut.
Ja.
Das muss ich früh genug wissen. Und das ist genauso mit diesen Smart-Dingern oder mit irgendwie Anfang vom Leben, vom Digitalen. Ich muss einfach mir bewusst sein, was das halt bedeutet. Und wenn ich das für mich verstanden habe, dass es ja mich schützt, und das sollte ja mein primäres Interesse sein, alles um mich und mir Wichtiges zu schützen. Und da geht es ja dann auch um das Unternehmen, für das ich arbeite. Wenn ich mich damit identifiziere, ist mir das auch wichtig, das mitzuschützen. Und dann bin ich halt ein Teil der Kette, wo das Ganze halt irgendwie Sinn macht.
Voll. Aber weißt du, ich fand das so interessant, wieder von jemandem, der mit Cyber nichts zu tun hat, wie der das erstens wieder gesehen hat, ja, und es als Arbeitsverhinderung eingestuft hat. Und im Grunde genommen fassungslos darüber war, wie viele Regularien man eigentlich so haben kann und was man alles beachten muss. Und das ist für mich auch dieses Cyber-Wellness, ne, wofür wir ja auch antreten, diese Brücke, diese Kommunikation, dieses aber auch Anpassen an Arbeitsbedingungen, ne, dass nicht da irgendwie so ein Molekül rumschwebt von Cyber-Security-Spezialisten, die natürlich als Aufgabe haben, alles abzuriegeln, so, aber gleichzeitig man schon so viel haben könnte, wenn wir subtil und kontinuierlich einfach die Mitarbeiter weiter fähig machen, dass sie ihren Verstand einsetzen, darauf kommen, die Cyberleute sich auf die technischen Dinge konzentrieren, die sie abschalten können, ja, und da richtig unterstützend weiter wirken. Das ist ja auch so. Und dass eine Aufgabe von allen ist, dieses Bewusstsein zu schärfen, ne? Und zwar in der Sprache, die jeder versteht und die relevant ist.
Genau, deswegen werden ja IT-Security-Leute, Cyber-Leute, wenn man sie nennen will, im Unternehmen oft als Arbeitsverhinderer gesehen, weil die dann kommen und sagen, nee, hör zu, das darfst du nicht. Ich unterbiete ja, genau. Das. Und dann wird es auch, ja, wieso, weshalb, und ist doch einfach praktisch, aber weil wir einfach nicht verstehen wollen, und dann gibt es halt irgendjemand, der diese Aufgabe glücklicherweise hat, und der muss es mir halt erstmal verbieten, und wenn nach diesem Verbot, oder eben idealerweise nicht mit Verbot, sondern eher mit Aufklärung, als nur mit Verbot gearbeitet wird, in der Kombination am besten beides, dann entsteht sowas halt in der Entwicklung. Aber Bürokratie, ich hatte es heute diesen Morgen, ich war beim Arzt, er hatte mich über eine bestimmte Sache aufklären müssen. Und der bürokratisch deutsche Prozess sieht vor, dass ich eine Kopie dieses Aufklärungsbogen kriege. Und man kann darauf verzichten, auf diese Kopie. Und jetzt kommt dieses Obskure an dieser Geschichte dabei. Mein Verzicht auf eine Kopie muss ich unterschreiben auf ein Blatt Papier, das mir auch ausgehändigt wird.
Nein.
Das heißt, im Grunde genommen ist es egal, ich kann die Natur nicht schützen, weil ich kriege sowieso ein Blatt Papier, ob ich jetzt den Originalbogen kriege oder ob ich verzichte auf eine Kopie kriege. Das war für mich so, wo ich sage, okay, ja, jetzt hinten höher als vorne, wie man so schön sagt. Also das habe ich tatsächlich dann nicht verstanden. Aber ja, es geht nur um, irgendjemand muss belegen, dass er was getan hat.
Ja, das sind die Absurditäten, ne? Die wir auch weiterhin mal sammeln. Irgendwann müssen wir mal so eine Folge machen, einfach so eine Humorfolge, wo wir haben hier auch schon so ein paar lustige Sachen erzählt bekommen, die müssen wir alle mal sammeln.
Ja, machen wir eine extra Folge über Security by Obscurity, ne?
Genau, das finde ich ein geiles Thema. Sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort, lieber Nermin. Ich hoffe, wir sehen, wobei wir haben vorher ja nochmal eine Folge, ne? Stimmt. Bevor Itza, das ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Da werden wir nämlich auch rumturnen und freuen uns schon riesig auf das große Klassentreffen. Und und für den ganzen Rest, wünschen wir ein richtig, richtig schönes Wochenende. Ja. Und lasst uns den Herbst einläuten. Kamin an.
Genau, Kamin an. Ich hole schon mal Holz hier.
Sehr schön. Alles klar, ne? Dann bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Bis dann.